Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Und dies sind die Themen des Tages. Der US-amerikanische Schauspieler Kevin Spacey ist heute in London vom Vorwurf sexueller Übergriffe freigesprochen worden. Wir fragen nach der Signalwirkung des Urteils. Die Nürnberger Kulturkirche St. Egidien hat eine Ausstellung mit Malerei des homosexuellen Filmemachers Rosa von Praunheim nach wenigen Tagen vorübergehend geschlossen. Wir stellen die Filme Salamandra und L'Immensità vor und begeben uns mit der literarischen Übersetzerin Patricia Klobusitschki in den Maschinenraum des Kulturbetriebs. Prince hat den Song Nothing Compares to You komponiert und wunderbar interpretiert, aber die irische Sängerin Sinéad O'Connor hat dieses Stück 1990 zu einem Welthit gemacht. Sie stand auf den größten Bühnen in hellem Licht und dann zog sie sich aus der Öffentlichkeit zurück. Sie tauchte ab, kam wieder, mal mit neuen Stücken, mal mit sehr persönlichen Nachrichten, die erahnen ließen, dass sie es nicht leicht hatte im Leben. Sinéad O'Connor ist mit 56 Jahren gestorben. Wir erinnern in Fazit an die Musikerin. Man kann dieses Lied wieder und wieder hören. Nothing Compares to You bleibt Sinéad O'Connors berühmtester Song. In den USA stand er 1990 ein Jahr lang an der Spitze der Charts. In vielen Ländern hielt er sich ähnlich lange. Über 400 Millionen Mal ist ihr Musikvideo aufgerufen worden. Ein bisschen vergessen wird darüber, dass Sinéad O'Connor schon in den 80er Jahren als Teenager eine eigene Band und sie vor ihrem Megahit schon 2 Alben herausgebracht hatte. In den letzten Jahren hat man sie immer seltener öffentlich erlebt. Ihre persönlichen Probleme waren gravierend und heute nun ist die irische Musikerin im Alter von 56 Jahren gestorben. Über die genauen Todesumstände ist bislang noch nichts bekannt. Auf ihr Leben und ihr Werk schauen wir jetzt mit meinem Kollegen von der Tonart zurück, Oliver Schwesig. Guten Abend.
Ja, hallo.
Bevor wir über die Musik reden, Sinéad O'Connor galt als ziemlich schwierige Frau. Woher kommt das Rebellische an ihr? Woher rührt die Wut, die sie manchmal gepackt hat?
Ziemlich aufschlussreich in diesem Zusammenhang fand ich einen Film über sie, eine Doku, Nothing Compares, die im letzten Jahr erschienen ist, der irischen Regisseurin Catherine Ferguson, wo das alles nochmal in Interviews auch aufgeschlüsselt wird. Es gab psychischen und physischen Missbrauch, als sie klein war, eine sehr schlimme Mutterfigur, das muss man sagen. Also sie ist da wirklich sehr mit drakonischen Strafen bestraft worden. Als Kind hat die Mutter sie nächtelang in den Garten gesperrt und sie musste da draußen im Kalten, im Dunklen sitzen. Dann landete wegen Ladendiebstahls in einem katholischen Heim und da gab es auch ganz grauenhafte Einzelhaft als Bestrafung und diese schlimme Mutterfigur, die bleibt irgendwie als böser Dämon in ihrem Leben erhalten, das hat sie ja später in Interviews immer gesagt, mit der hat sie sehr, sehr gerungen, auch nach dem Tod, die Mutter ist ja 85 gestorben und ebenso auch die Kirche, das war eine riesengroße Enttäuschung, da hat sie gar keinen Trost gefunden im Glauben, sondern nur Unterdrückung erfahren und diese große Wut, die hat Sinéad O'Connor ihr ganzes Leben mitgetragen und sie sagt, das konnte sie irgendwie auch nur in der Musik kanalisieren, sagt, in dem Film gibt es ein schönes Zitat, ich wollte eigentlich gar kein Popstar sein, ich wollte eigentlich immer nur schreien.
Wie hat das angefangen, dass sie als Teenager schon zur Musik kam?
Ja, ironischerweise passierte das auch im katholischen Heim. Da gab es wohl offenbar eine sehr wichtige Musiklehrerfigur, der nachhaltig Eindruck auf sie gemacht hat. Der hat ihre Stimme entdeckt und hat ihr eine Gitarre gegeben und gesagt, üb doch mal, spiel doch mal irgendwas. Und bei Schulkonzerten hat sie dann angefangen, so erste Folksongs zu singen, irische Folksongs. Da ist zum ersten Mal dann auch für sie wahrscheinlich offenbar geworden, dass sie eine tolle Stimme hat, dass sie toll singen kann. Und bei einem Konzert ist sie dann von einem Musiker entdeckt worden, der Drummer der Band Intuanua. Und der hat sie dann gebeten, komm doch mal zu unserer Band, wir machen mal was zusammen. Und mit dem hat sie dann zusammen noch ihre erste eigene Band gegründet. Sie hatten das schon erwähnt, Tonton Macoute. Das war in den Mitte der 80er. Und da hat sie sich dann allerdings relativ schnell als Solokünstlerin etabliert, weil klar wurde, auch für sie, also die Wut, die ich habe, die ich in den Texten habe, das möchte ich auch solo ausdrücken. Und da ist irgendwie auch schon so ein bisschen die Nonkonformistin Sinéad O'Connor entstanden und das war relativ früh ja auch schon gefunden, das Pressefressen, Also die Kritik am Papst, die Sympathien für die IRA, gegen Nationalismus, die Kritik an der Kirche und, und. Das hat relativ früh schon Formen angenommen und da war sie dann eben 87 mit ihrem ersten Album The Lion and the Cobra auch schon gleich ganz oben.
Bei allem Unbequemen, was Sie beschreiben, war Sinéad O'Connor als Musikerin ab Ende der 80er ja dann enorm erfolgreich. Dieser Karrieresprung, wie ist ihr der gelungen?
Naja, das hat mehrere Elemente. Zum einen natürlich die Musik. Also die Frau, das muss man sagen, hat eine wirklich enorm besondere Stimme, ganz klar, ohne Vibrato, geschult am Kirchengesang, einen hohen Stimmumfang und sie singt auch quasi aus einer Folk-Schule, Folk-Music-Schule, mit der hat sie Popmusik gemacht. Das war was wirklich sehr Besonderes. Zweitens, sie hatte auch immer gute Kompositionen. Sie konnte selbst auch toll schreiben. Und für die Zeit waren das wirklich eingängige Popsongs mit Tiefe. Das war so, in der Form gab es das eigentlich noch gar nicht. Das hatte was sehr Authentisches, wenn man das jetzt mit den Popstars der Zeit vergleicht. Sinéad O'Connor war eigentlich so eine Indie-Figur, die da plötzlich Mainstream machte. Das war irgendwie was ganz Besonderes. Das gab es damals noch nicht. Und drittens, dann natürlich die ganze Erscheinung. Also die Frau war nicht kamerascheu im MTV-Zeitalter damals mit ihren kurzgeschorenen Haaren und auch mit ihren Themen. Eine echte Ausnahmeerscheinung. Und zwischen den geschminkten Pop-Beauties der Zeit, also gegen eine Madonna, eine Whitney Houston oder Janet Jackson, bei denen gab es immer viel mehr Sex-Appeal. Das war ihnen für ihr Image wichtig. Und das war bei Sinéad O'Connor überhaupt nicht wichtig. Das, was sie gemacht hat, das war Punk. Und plus, dass eben damals im Pop schon besondere Spiel mit den Gender-Normen, das Sinéad O'Connor betrieben hat. Also sie widersprach allen tradierten Frauenbildern, die der konservative Musikmarkt bis dahin ja immer noch vermarktet hat. Sie trug Latzhose, überhaupt sehr männlich wirkende Kleidung, diese kurzen Haare, Tattoos. Das muss man auch alles nochmal in der Zeit verorten. Pop musste damals Bravo-tauglich sein. Und das war eben eine Frau, die sich nicht über den Körper definierte. All damit fiel sie auf und das hat dieser Musik auch enorm geholfen.
Also kann man sagen, dass sie eine Frau war, die in gewisser Weise Pionierarbeit geleistet hat im Pop?
Ja, das muss man so sagen. Genau das, was ich eben auch beschrieben habe, das geschah alles zum ersten Mal im Pop. Sie war eine Popkünstlerin, die ihrer Zeit voraus war. Deshalb hat der Mainstream ihr das am Ende auch übel genommen. Also das Papstbild, das da in der Samstagabend-Fernsehshow in den USA zerrissen wurde, das hat ihr der ganze Popbetrieb übel genommen. Das kann man nicht machen, wenn man hier Stadien füllen will. Und da, das ist auf viel Ungnade gestoßen. Der Bruch mit den Gendernormen, die ganze künstlerische Kontrolle, die sie haben wollte über ihre Musik, dann dieser besondere Neuentwurf von Popsängerin mit unbequemen Botschaften. Das gab es nicht. Das war wirklich Pionierarbeit. Heute würde man natürlich über ein zerrissenes Bild des Papstes oder eine Frau in Latzhosen, kurzgeschorenen Haaren nur die Schulter zucken. Also das ist heute Mainstream. Und dieser Mut, den sie damals hatte, dass sie nie irgendwelchen Konventionen sich gebeugt hat und daraus auch eine Lebensaufgabe gemacht hat und dazu stand im Mainstream-Pop, das ist vielleicht ihr Vermächtnis, das Besondere von Sinéad O'Connor, was bleiben wird.
Die irische Sängerin Sinéad O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. Oliver Schwesig hat ihr Leben als Person und Musikerin noch einmal an uns vorbeiziehen lassen. Dafür herzlichen Dank.
Gerne, danke.
Die Evangelische Egidienkirche in Nürnberg ist eine Kulturkirche. Das heißt, sie holt Kunst ins Kirchenschäft. Sie öffnet den sakralen Raum für Begegnungen mit Künstlern und dem, was diese auf ihre ganz eigene, unverwechselbare Weise ausdrücken. Wer den Filmregisseur Rosa von Braunheim einlädt, von ihm gemalte Bilder zu zeigen, sollte eigentlich wissen, dass ihm nichts Gefälliges serviert wird. Jesus liebt. Stand über der Schau oder steht immer noch über der Schau die letzten Freitag im Rahmen des Nürnberger Christopher Street Days eröffnet wurde. Doch nun macht die Kirche einen Rückzieher. Sie schließt die Ausstellung Jesus liebt vorübergehend, weil die explizite Darstellung sexueller Handlung, wie es heißt, von einem Teil des Publikums heftig abgelehnt wurde. Am Telefon begrüße ich nun den Urheber der sogenannten Schande. Guten Abend, Rosa von Braunheim.
Ja, guten Abend. Ich bin der Sünder sozusagen.
Genau, der Sünder. Den Sünder befragen wir jetzt. Sie haben Ihren Bildern wirklich sprechende Titel gegeben. Der Papst träumt von der Liebe. Das klingt, finde ich, geradezu zärtlich. Ficken für den Frieden, dann doch sehr bodenständig. Was zeigen Sie? Was zeigen Ihre Bilder, die man ja nun bis auf Weiteres nicht sehen kann?
Ja, also es sind ja Kitschbilder, die ich aus dem Internet gefunden habe, religiöse Kitschbilder. Damit wird ja, werden so die naiven Gläubigen gefüttert, ne, von Marienkult und Jesuskult und so weiter. Und die habe ich übermalt, koloriert und mit Titeln versehen und dadurch denen eine andere Bedeutung gegeben. Also dem letzten Papst sozusagen habe ich unterstellt, dass er von Analverkehr träumt oder dass Maria eben Sex gehabt hat oder so und so weiter. Also ich bin katholisch aufgewachsen und das hat mich sehr beschädigt. Also Glauben an die ewigen Höllenstrafen und so weiter, das sind ja Gehirnwäschen, die die Leute also kaputt machen. Und ich habe lange gebraucht, um mich davon frei zu machen und zu meiner Homosexualität mit Stolz zu stehen.
Offenbar sehen einige Betrachter nur Pornografie in ihrer Malerei oder den übermalten Bildern. Was entgegnen Sie denn?
Naja, wie gesagt, ich entgegne denen, dass sie ja, warum sie diesen religiösen Kitsch so toll finden. Also warum sie das verteidigen. Ich meine, jetzt im Zeichen dieser ganzen Kirchenaustritte mit dem, was die Kirche da, ich meine, Kirche ist ja Urheber der ganzen Verbote für Sexualität. Das ist ja nur Sexualität, sondern auch sozusagen freie Liebe und so weiter. Also das hat ja die Leute sehr beschädigt und die Kirche ist ein Machtinstrument und wenn man mich jetzt 100 oder 200 Jahre zurück hätte ich ja als wo die Hexen verbrannt wurden, da wurden die Schwulen dann sozusagen als Streichhölzer um das Feuer gelegt, die dann mitverbrannten. Also die Kirche hat sehr viel Schuld auf sich geladen.
Würden Sie ja sagen, wenn Leute aus Nürnberg auf Sie zukämen und sagen, wir wollen mit Ihnen diskutieren über die Bilder, die Sie als verletzend empfinden?
Ja, sehr gerne. Das ist ja das Schöne. Ich freue mich natürlich über das Verbot, weil da jetzt diskutiert wird, nachgedacht wird und gerne trete ich in Dialog. Ich habe ja auch einige Filme gemacht. Ich habe einen Film über die Hölle gemacht. Das hat mich sehr interessiert, weil ich mit diesen Höllenstrafen sozusagen aufgewachsen bin und bin dem nachgegangen, wie das gerade die katholische Kirche ja mit einem unheimlichen Sadismus eben die ewige Hölle erfunden hat. Und ich habe einen Film gemacht, der auch in Nürnberg lief, Jesus und Hitler, eine Liebesgeschichte, wo ich so zwei ganz gegensätzliche Figuren, aber mit einer ungeheuren Popularität zusammengebracht habe und die dann sozusagen im Himmel sich weiterlieben.
Hat es Sie überrascht, als die Kulturkirche Sie eingeladen hat, Bilder zu präsentieren, die eben einen Bezug zur christlichen Religion haben?
Ja, das hat mich überrascht, aber ich war vorher auch schon mal von progressiven Pfarrern eingeladen worden, in Kirchen zu predigen. Und aber dieser Pfarrer Zeitler in Nürnberg, das fand ich sehr mutig und er wusste ja auch, was er tut. Und gerade zum CSD das nun auch zu präsentieren, fand ich toll. Und er kämpft ja weiter, dass die Ausstellung wieder eröffnet wird.
Also würden Sie sagen, ein Ausstellungsort Kirche ist im Grunde wunderbar geeignet zur Diskussion und muss sowieso provokante Wirkungen von Werken aushalten?
Ja, nicht nur von Werken, sondern auch von Leben, von Minderheiten. Und ich meine, die evangelische Kirche ist ja zum Teil auch sehr progressiv und beschäftigt sich mit Asylanten oder mit, also im Gegensatz zu den Katholiken, die ja sehr starr vernetzt sind und sich nicht sozusagen lösen können von ihren Konventionen, hat die evangelische Kirche ja sehr viel tolerante und progressive Schritte gemacht. Das muss man schon sagen. Das liegt sicher auch an vielen Pfarrern, die da mithelfen.
Hat die Leitung von St. Egidien Ihnen erklärt, was jetzt passiert?
Das ist noch im Gespräch. Also der Pfarrer Zettler hofft, dass er in dem Gespräch mit der Gemeinde sozusagen da eine Lösung findet.
Und was wünschen Sie sich von der Kirche?
Tja, was wünsche ich mir von der Kirche? Ich wünsche mir eigentlich keine Kirche. Also es gibt ja auch eine schwule Kirche und es gibt alle möglichen Glaubensgemeinschaften. Aber ich finde, die Kirche sind halt die Urheber von Repression, von Frauenverachtung, von Verachtung von Minderheiten. Und Kirche segnet ja immer noch Waffen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das eine zeitgemäße Institution ist. Ich finde, die Gemeinschaft ist wichtig von Menschen, zusammenzukommen, die Friedensbewegung, und das sind ganz wichtige Sachen. Ob wir die Kirche im traditionellen Sinne brauchen, das bezweifle ich sehr.
Die Nürnberger Kulturkirche St. Egidien hat vorläufig die Ausstellung mit malerischen Werken von Rosa von Praunheim geschlossen. Schauen wir, ob und wann sie wieder öffnet. Ihnen, Rosa von Praunheim, noch einen schönen Abend.
Ihnen auch, danke.
Harvey Weinstein, dessen öffentlich bekannt gewordene Sexualverbrechen 2017 die MeToo-Debatte auslösten, ist 2020 verurteilt worden. Aber zu Beginn diesen Jahres wurde die Haftstrafe in einem weiteren Prozess noch einmal um 16 Jahre angehoben. Das Gleiche geschah dem ehemaligen R&B-Star R. Kelly. Auch er muss nach einer neuerlichen Verurteilung wohl bis an sein Lebensende im Gefängnis einsitzen. Der Schauspieler Kevin Spacey war in den USA in einem zivilrechtlichen Prozess freigesprochen worden. In London musste er sich in einem Strafprozess wegen angeblicher sexueller Übergriffe auf 4 Männer vor Gericht erklären. Heute Nachmittag kam der Freispruch und über dieses Urteil sprechen wir jetzt mit der Medienanwältin Stephanie Schork. Guten Abend, Frau Schork.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Was genau wurde Kevin Spacey zur Last gelegt?
Kevin Spacey wurden sexuelle Übergriffe in mehreren Fällen zur Last gelegt. Ursprünglich, meine ich, wurde kolportiert, dass es um 4 Fälle ging. Das wurde dann später noch auf weitere Fälle ausgeweitet. Die lagen alle schon ziemlich lange zurück. Ich glaube, der früheste Fall 2005, 2008 und ich glaube 2013. Das waren 4 verschiedene Männer, die Begegnungen mit Kevin Spacey geschildert haben in ganz unterschiedlichen Kontexten. Und auch die Vorwürfe waren wohl von ganz unterschiedlicher Qualität. Die korrekten Tatbestände kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Im deutschen Recht würde man das wahrscheinlich auch anders subsumieren. Letztendlich wurden aber, meine ich, 12 Fälle angeklagt und im Laufe des Verfahrens dann einige aus formellen Gründen eingestellt und einige blieben dann übrig, die dann jetzt heute zu diesem Freispruch geführt haben. Ich glaube, das Schwerste war wohl, ich sage das jetzt mal untechnisch, eine Nötigung zu Oralverkehr, jedenfalls tatsächlich ein sexueller Kontakt gegen den Willen des betroffenen Mannes.
So ein Freispruch hat natürlich Symbolwirkung. Was für Folgen könnte er haben?
Naja, hier muss man natürlich unterscheiden. Das ist ja eine Entscheidung eines englischen Gerichtes, also nach dem angloamerikanischen Rechtssystem zustande gekommen. Und das hat natürlich nur ganz eingeschränkte Auswirkungen auf die hiesige Wahrnehmung aus unserer deutschen Perspektive. Der größte Unterschied liegt natürlich darin, dass eine nicht juristisch gebildete Jury entscheidet, was ja in Deutschland undenkbar wäre. Da haben wir zwar die Schöffen, aber doch natürlich immer die Berufsrichter als Vorsitzende von den Strafkammern.
Die 4 Ankläger, das habe ich gehört, hätten die Möglichkeit, nun einen zivilrechtlichen Prozess anzustreben. Aber aus Ihrer Praxis und Ihrer Erfahrung tun Leute so etwas auch?
Naja, da ist natürlich dann die Luft dünn, wenn ein Freispruch erfolgt ist und der rechtskräftig geworden ist. Dann würde man nach deutschem Recht dazu vermutlich nicht raten, auch wenn natürlich die Zivilgerichte ihre eigenen Erkenntnisgrundlagen haben und auch frei sind, eine eigene Beweisaufnahme durchzuführen. Aber das halte ich für ziemlich ausgeschlossen.
Wird so ein Freispruch von Machtmissbrauch Betroffene doch eher abschrecken, Anzeige zu erstatten und an die Öffentlichkeit zu gehen?
Also ich glaube, man darf das nicht generalisieren. Das ist natürlich ein prominenter Fall gewesen. Es gibt aber natürlich auch zahlreiche Fälle im Justizalltag, in denen solche Strafanzeigen auch zu Verurteilungen führen. Und über die Masse dieser Verfahren wird ja gar nicht berichtet, sodass ich davor warne, solche Schlüsse zu ziehen. Ich bin grundsätzlich aus Sicht, aus meiner Praxis, natürlich als Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht, immer dafür, erstmal zu raten, strafrechtlich relevantes Verhalten auch zur Anzeige zu bringen. Dass darin natürlich immer eine Gefahr liegt, grundsätzlich kann ich verstehen und Betroffene häufig Vorbehalte haben. Das erlebe ich auch in meiner Praxis. Und das ist natürlich insbesondere dann so, wenn entweder die betroffene Person oder die beschuldigte Person im öffentlichen Leben stehen. Und man dann damit rechnen muss, dass die mediale Aufmerksamkeit schon weit vor einer mündlichen Verhandlung oder einer Hauptverhandlung groß sein wird. Das hat natürlich eine besondere Qualität. Auch wenn das nicht so ist, würde ich immer dazu raten, das in anwaltlicher Begleitung zu machen. Und da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere Regeln oder Empfehlungen, die man geben kann, um da einigermaßen geschützt und gut durch so einen Prozess zu kommen, der mit Sicherheit immer eine wahnsinnige Belastung ist. Und das kann den Leuten auch niemand nehmen, das kann man nicht schönreden. Der Prozess an sich, wo die betroffene Person ja immer nur Beweismittel ist, Zeugin, Zeuge ist und deshalb eben auch als Beweismittel sich behandeln lassen muss, das heißt, ihre Aussage entsprechend auf ihre Glaubhaftigkeit bewertet wird. Das ist eine Situation, die unangenehm ist und wo man ein Stück weit ja vielleicht schutzlos ist, aber man geht ja nach außen, muss private Umstände öffentlich erzählen in aller Regel. Ja, das ist bestimmt häufig unangenehm. Und wie gesagt, in Fällen, in denen die Medien darauf gucken, gilt es natürlich umso mehr.
Wenn eine Nachricht wie die heutige vom Freispruch eines wegen Sexualdelikten angeklagten Prominenten eintrifft, dann denkt man zurzeit sofort an den Fall des Rammstein-Sängers Till Lindemann. Hier ist aber noch gar nicht klar, ob tatsächlich ein Strafprozess stattfinden wird. Kann man diese Fälle aus Ihrer Sicht vergleichen?
Juristisch denke ich nicht. Natürlich springt es ins Auge und es ist wieder ein älterer Mann, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden gegenüber auch erheblich jüngeren Menschen. Das war ja wohl auch bei Kevin Spacey so der Fall und es ist auch wieder ein extrem prominenter Mann, um den es hier geht. Aber ich denke, da hören die Gemeinsamkeiten eigentlich an der Stelle schon auf. Das Schwergewicht der kolportierten Vorwürfe gegenüber Till Lindemann liegt ja gar nicht auf strafrechtlichen Vorwürfen. Mir ist bekannt, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt, das die Staatsanwaltschaft Berlin führt. Mir ist nicht bekannt, was Gegenstand des dortigen Verfahrens ist. Ich meine, gelesen zu haben, dass es 3 oder 4 Anzeigerstatterinnen gibt. Genau weiß ich das nicht. Und es gibt wohl auch das Verfahren, das auf den Amtswegen eingeleitet worden ist. Aber das große Schwergewicht der Vorwürfe liegt ja so, wie ich das wahrgenommen habe, eben nicht auf Geschehnissen strafrechtlicher Natur, sondern da geht es ja um ein Verhalten, das als jedenfalls moralisch anstößig oder auch völlig inakzeptabel betrachtet wird, über das betroffene Frauen öffentlich berichtet haben. Und das ist ja schon mal ein Fall, das habe ich jetzt bei Kevin Spacey so nicht mitbekommen, jedenfalls.
Der Oscar-Preisträger Kevin Spacey ist heute in London in einem Missbrauchsprozess von einer Jury freigesprochen worden über dieses Urteil. Und seine Signalwirkung habe ich mit der Medienanwältin Stephanie Schork gesprochen. Besten Dank, Frau Schork.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Kulturstaatsministerin Roth hat den Start eines neuen Projekts für deutsch-ukrainischen Literaturaustausch bekannt gegeben. Die Federführung übernimmt der Börsenverein des deutschen Buchhandels. Gemeinsame Projekte mit dem Ukrainian Book Institute und der Frankfurter Buchmesse sollen ukrainische Kultur- und Medienschaffende unterstützen. Dazu zählen etwa Veranstaltungen mit Autorinnen und Autoren, der Aufbau einer Sammlung deutschsprachiger Literatur in ukrainischen Bibliotheken oder ein eigener Länderstand Ukraine bei der Frankfurter Buchmesse. Der Bund stellt für das Projekt 900.000 Euro bereit. Das Konzert des US-Rappers Travis Scott vor den Pyramiden von Gizeh in Ägypten ist offenbar endgültig abgesagt. Es seien Klagen eingereicht worden, die sich gegen den Auftritt richteten, heißt es in Medienberichten. Solange diese nicht vor Gericht entschieden seien, würde es keine Genehmigung geben. Eine Absage zeichnete sich bereits ab, aber es gab widersprüchliche Aussagen dazu. Der ägyptische Musikverbund hatte vorige Woche mitgeteilt, er habe die Show abgesagt. Sie beinhalte gewisse Rituale, die den ägyptischen Werten widersprechen. Der Konzertveranstalter hatte die Absage daraufhin dementiert. Thilo Spanel.
Eigentlich hätte Travis Scott am kommenden Freitag sein neues Album Utopia vorstellen sollen. Tickets für die Veranstaltung waren nach nur wenigen Minuten ausverkauft. Fans aus der ganzen Welt wollten laut den Veranstaltern nach Ägypten reisen. Außerdem war der Plan, das Konzert des Megastars live ins Internet zu übertragen. Rund 200 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen hätten sich den Stream laut den Veranstaltern vermutlich angeschaut. Demnach könnte eine Absage des Konzerts jetzt etwa Kosten von rund 10 Millionen Euro nach sich ziehen.
Die UNESCO fordert verbindliche Regeln für den Einsatz digitaler Technologien im Bildungsbereich. Technische Hilfsmittel könnten den Unterricht zwar bereichern, menschliche Interaktion aber nie ersetzen, heißt es im Weltbildungsbericht 2023, der in Uruguays Hauptstadt Montevideo vorgestellt wurde. Die Autorinnen und Autoren kritisieren, dass besonders die Chancen und Risiken künstlicher Intelligenz selten in den Lehrplänen berücksichtigt würden. Der UNESCO zufolge ist der Nutzen von Digitaltechnologien für den Unterricht noch zu wenig erforscht. Grundsätzlich müssten Schulen nicht nur mit Computern, sondern mit Kompetenzen und qualifiziertem Personal ausgestattet werden.
In dieser Woche sind uns unter den Neuproduktionen, die am Donnerstag in die Kinos kommen, zwei Frauenporträts aufgefallen. Und da die Filmkritikerin Anke Lewicke beide Werke bereits kennt, sprechen wir jetzt mit ihr über L'Immensità und Salamandra. Guten Abend, Anke Lewicke.
Guten Abend.
Der Film L'Immensità heißt in der deutschen Fassung Meine fantastische Mutter. Penelope Cruz spielt darin ihre erste italienische Rolle. Auf den Filmfestspielen in Venedig bekam sie für ihr Spiel in einer anderen Sprache sehr viel Lob für diese Performance. Was macht die von Penelope Cruz gespielte Mutter in dem Film von Emanuele Crialese zu so einer fantastischen Person?
Ja, eigentlich ist diese Mutter eher traurig, sogar depressiv. Die Ehe ist zerrüttet, der äußere Schein trügt. Und gerade ist diese Ehe mit drei Kindern in eine neue Wohnung gezogen. Man blickt auf ganz Rom und der Film spielt in den 70er Jahren und es herrschen noch so die tradierten Geschlechterbilder. Also hat Clara in ihrer Rolle der Hausfrau und Mutter wenig Spielraum. Dennoch überschreitet sie gerne Grenzen und sie lebt nicht, wie man so sagt, für ihre Kinder, sondern sie ist wirklich auf besondere Weise für sie da. Und das älteste Kind ist gerade in der Pubertät, ist ein Transjunge. Und in Italien der 70er Jahre gab es dafür natürlich noch keine Begriffe. Und Clara möchte dann von ihrem Kind wissen, warum es denn in der Messe so viele Hostien gegessen habe.
Ich wollte, dass ein Wunder passiert.
Was? Wieso brauchst du ein Wunder?
Du und Papa, ihr habt mich nicht richtig gemacht. Ich bin keine Adriana.
Du bist aber auch kein Andrea, Amore.
Siehst du, ich komme aus einer ganz anderen Galaxie. Und du bist nicht in der Lage, mich hinzukriegen, Mama.
Aber mehr und mehr wird eben diese Mutter Verständnis für Andrea, das ist ja in Italien ein männlicher Vorname, entwickeln. Und vielleicht kann sie Andrea auch so gut verstehen, weil sie selbst nicht ins Bild passt. Also es gibt so eine Art Seelenverwandtschaft zwischen Mutter und auch den anderen Kindern.
Was erfährt man im Film denn über die 70er Jahre in Rom? Ist der Film auch ein Porträt dieser Zeit?
Ja, man kann auf alle Fälle sagen, dass die Ausstattung sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, die 70er Jahre liebevoll zu rekonstruieren. Gerade was die damals angesagte Farbkombination von Orange-Braun angeht. Und es werden auch alle Requisiten schön gezeigt. Diese Kunstlederjacke, aber es bleibt doch alles Dekoration. Das wird nicht so richtig mit Leben gefüllt. Und das hängt vielleicht damit zusammen, dass der Vater zu stereotyp gezeigt wird. Ein typisch typischer Macho, der seine Frau übersieht, der eine Geliebte hat. Und diese Figur hätte man noch besser zeichnen können. Damit wäre die Zeit sicher auch präsenter gewesen. Aber was ganz schön ist, der Film hat immer wieder so Tanzeinlagen. Also wenn man schon eben als Mutter den Tisch decken muss, dann macht man das eben auch mit Tanzschritten. Und dann hebt der Film eben so richtig schön ab. Und auch Andrea und seine Mutter können dann sich und ihre Identitäten so richtig ausleben. Und die sind wirklich sehr originell. Man könnte auch von einem Musical sprechen.
Kommen wir zur zweiten Neuvorstellung in dieser Woche. Salamandra von Alex Carvalho. Es handelt sich um die Verfilmung eines Romans von Jean-Christophe Ruffin mit demselben Titel. Darin wird erzählt, wie eine Frau mittleren Alters nach dem Tod ihres Vaters nach Brasilien fährt und eine Affäre mit einem jüngeren Mann beginnt. Was hat den Regisseur an dieser Geschichte gereizt?
Ja, diese Frau heißt Katrin und was ihn vielleicht gereizt oder interessiert hat, ist, dass sie zu Beginn so eine Leerstelle des Films bleibt. Also wir sehen, wie sie am Flughafen in Brasilien ankommt und wissen nur, dass sie bis vor kurzem ihren Vater gepflegt hat, ihre Schwester lebt mit Mann in Brasilien. Mehr Fakten wissen wir nicht. Und wenn wir sie dann am Strand beobachten, wie sie so in Richtung Meer schaut, genießt, dass ihre Füße vom Meer umspielt werden, fragt man sich natürlich, was sie denkt, was sie erlebt hat. Und dann ist da plötzlich dieser junge Mann, der sie offensiv anmacht. Und da fängt so eine Verkehrung an. Also er wird zum Objekt. Und jetzt streift der Film sehr viele Themen. Sextourismus oder ist es doch eine wahre Affäre? Beutet sie ihn aus, wenn sie eine gemeinsame Bar aufmachen wollen, weil sie nur den Körper will? Oder beutet er sie aus? Und der Film hätte sich da vielleicht mal mehr auf ein Thema einlassen können, aber diese Katrin bleibt eben so ein Rätsel und sie wird von der Schauspielerin Mariana Faiz auch so gespielt, dass man diese Figur lange Zeit nicht zu fassen bekommt und das hat doch die ganze Zeit so eine Spannung über den Film.
Das klingt so, als würde die Regie keinen klaren Fokus finden und sich ein bisschen zu sehr auf die Hauptdarstellerin verlassen, stimmt das?
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Und wir hatten ja auch schon so ein ähnliches Thema in Ulrich Seidels Film Liebe. Und da war das ein wesentlich radikalerer Angang, gerade auch was die Darstellung des Sex betrifft. Der wird hier so sehr beschönigend gezeigt. Vielleicht ist es dann doch ganz gut, dass der Film seine Motivation offen lässt und vielleicht kann er sich wirklich eine Beziehung vorstellen und diese Offenheit hätte letztlich auch der Figur von Katrin gut getan. Also plötzlich wird es dann doch leider eine Geschichte der sexuellen Abhängigkeit und sie funktioniert nicht mehr als Leerstelle. Wir können gar nichts mehr in sie reinprojizieren. Es findet keine Annäherung mehr an ein weibliches Begehren statt, das sich so seine eigenen Wege sucht. Und wir sehen eben wieder eine Frau, die in einer Sackgasse gelandet ist und in diesem Moment kommt dann die aufgeladene Metapher vom Salamander, also dem Titel, ins Spiel. Und dann fragt man sich, muss eine Frau wirklich immer wieder durchs Feuer gehen, um bei sich anzukommen? Gibt es da nicht doch andere Frei- und Spielräume?
Salamandra und Limencita, meine fantastische Mutter. Diese beiden Filme gehen in dieser Woche an den Kinostart. Ein Dankeschön an Anke Lewicke für die Filmkritik.
Tschüss.
Fazit.
Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Sie soufflieren Theaterdialoge, sie drehen gefährlich aussehende Filmstunts, säubern Gemälde von Pilzbefall, nähen Kostüme oder vermitteln Literatur. Wir können die Liste mit Berufen, die ein wenig abseits der Öffentlichkeit ausgeübt werden, leicht füllen und fügen heute den der Übersetzerin hinzu. Patricia Klobusitschki überträgt Literatur aus dem Französischen und dem Englischen ins Deutsche, darunter Werke von Anne Serre, Marie Darrieussecq, Ruth Silbermann, William Boyd und Molly Antopol. Das ist nur eine kleine Auswahl. Schönen guten Abend, Frau Klobusitschki.
Guten Abend, liebe Frau Brinkmann.
Sie sind als Tochter einer französischen Mutter zweisprachig aufgewachsen und haben als Kind auch in Frankreich gelebt. Allein das, denke ich, gibt Ihnen eine Sicherheit, die andere sich erarbeiten müssen. Aber was hat Sie motiviert, diese akribische Wortarbeit, die das Übersetzen ja ist, zum Beruf zu machen?
Also ganz sicher die Liebe zur Literatur, das ist wenig überraschend, aber ich wollte einen Beruf, bei dem ich möglichst viel lese. Und so hat sich das eigentlich ganz natürlich ergeben. Das Übersetzen ist nämlich eine sehr genaue Lektüre.
Und wenn Sie einen Übersetzungsauftrag annehmen, lesen Sie das Buch dann erst mehrmals gründlich oder legen Sie direkt los und erschließen es sich Seite für Seite?
Also als ich jünger war, dachte ich tatsächlich, dass ich das Original erstmal inhalieren sollte, bevor ich Ja oder Nein sage. Und es hat sich mittlerweile ein bisschen relativiert. Es ist wichtig, sich mit dem Text vertraut zu machen natürlich, um zu wissen, liegt es mir oder liegt es mir nicht. Aber ich muss das Buch nicht auswendig kennen, bevor ich beginne, ganz im Gegenteil. Denn ich entdecke es sowieso neu beim Übersetzen.
Und wie viel Zeit müssen Sie einrechnen für einen, sagen wir mal, 300 Seiten starken Roman?
Also ich bin eine langsame Übersetzerin, aber die Sache mit der Zeit, das hängt wirklich von der literarischen Dichte des Textes ab. Also es gibt 300 Seiten Romane, die sich sicher ein bisschen schneller übersetzen lassen. Und seit einigen Jahren übersetze ich überwiegend Texte, bei denen ich auch mal einen Nachmittag an einem Satz basteln kann.
Autoren schaffen ja ihre eigenen Bilder. Da müssen sie bestimmt oft kreativ sein, um etwas Entsprechendes im Deutschen zu finden. Ist das schwer?
Übersetzen ist Schreiben. Übersetzen ist per se kreativ, wenn wir vom literarischen Übersetzen reden. Das heißt, ich schreibe das Buch neu in einer anderen Sprache. Das heißt, auch ganz banale Dinge wie ein Satzzeichen erfordern ein gewisses Nachdenken, denn ein Doppelpunkt im Französischen hat nicht unbedingt dieselbe Wirkung wie ein Doppelpunkt im Deutschen. Also Sie sehen, es fängt wirklich mit aller kleinsten Zeichen, fängt die Grübelei an.
Und was ist es, was Spaß macht? Ich denke da zum Beispiel an Redewendungen. Die kann man ja auch nicht so einfach übertragen. Es macht gar keinen Sinn, wortwörtlich zu übersetzen, das ist klar. Aber trotzdem muss man ja wahrscheinlich auf ganz andere Formulierungen kommen. Also ich denke zum Beispiel eine Redewendung wie jemand hat Haare auf den Zähnen oder ich verstehe nur Bahnhof oder viele Köche verderben den Brei, so etwas.
Auch da kommt es sehr auf den Charakter des Originaltextes an. Wenn eine Autorin wie Marie Darrieussecq zum Beispiel sich einen Spaß daraus macht, mit Binsenwahrheiten zu spielen, dann bin ich sehr glücklich, wenn ich also auf relativ banale Redewendungen im Deutschen zurückgreifen kann, um dieses entlarvende Spiel mit der Sprache auch im Deutschen zu treiben. Aber manchmal kommen die Texte aus einem ganz, ganz anderen Kulturkreis, also selbst wenn sie auf Französisch und Englisch verfasst sind. Und dann vermeide ich idiomatische deutsche Redewendungen, weil uns das irgendwie eine falsche Vertrautheit suggeriert. Also es ist jedes Mal wieder ein Neuansetzen. Was möchte der Text? Was gibt die deutsche Sprache her? Und das Gute ist ja, dass sie mit jeder Übersetzung reicher wird, die deutsche Sprache, weil wir ja sehr oft Dinge benennen müssen, für die es noch gar keine Benennungen gibt im Deutschen.
Es gibt Übersetzer und Übersetzerinnen, die bilden Duos, die teilen sich Buchkapitel auf und kommen bestimmt rascher voran. Man kann so sicherlich auch mehr Aufträge annehmen. Die Mehrheit arbeitet aber doch eher allein. Wie, Patricia Klobusicki, halten Sie es?
Meistens arbeite ich allein, aber ich hatte doch gelegentlich das große Glück, also mit Übersetzern, Übersetzerinnen wie Mirjam Mandelkow oder Frank Heilbert oder Sonja Fink zu arbeiten. Und das heißt gar nicht, dass es schneller geht, ganz im Gegenteil, aber es kommt ein sehr, sehr reicher Text dabei heraus, denn die ganzen Diskussionen, die die zwei Übersetzer, Übersetzerinnen führen können, reichern das Ergebnis an. Also ich möchte das nicht missen. Ich habe von all meinen Kollegen, Kolleginnen so viel gelernt und es kommt mir dann zugute, wenn ich ganz allein am Schreibtisch sitze.
Sie arbeiten auch als Dozentin an der Universität und sind Mentorin junger Literaturübersetzer, Übersetzerin. Was vermitteln Sie den Berufsanfängern?
Vor allem die Lust am Spiel. Also das habe ich, ich hatte ein wunderbares Erlebnis. Ich durfte letztes Jahr in Flensburg ein Seminar abhalten an der Europa-Universität und ich hatte eine sehr bunt gemischte Schar von Studierenden. Also das war so eine schöne Erfahrung. Ich habe gemerkt, ich musste sie wirklich nur ganz kurz anstoßen. Also ich musste ihnen wirklich nur die zeigen, also was man auf Deutsch mit Sprache anstellen kann, wenn man Texte von Dylan Thomas oder von Shakespeare oder von Dante. Also wir haben so einen kleinen Ritt durch die Literaturgeschichte unternommen und ich habe ihnen einfach gezeigt, dass es Literaturgeschichte, Literatur eben nicht trocken ist, sondern wirklich ein Fest, ein sinnliches Fest. Und ich glaube, die Botschaft ist angekommen und ich bin da sehr zuversichtlich für das Weitere. Ja.
Ich muss noch etwas ansprechen, was, glaube ich, sofort Aversionen auslöst bei literarischen Übersetzern oder Übersetzern überhaupt. Das ist die künstliche Intelligenz, die in Sekundenschnelle Texte übersetzen kann. Und das wird ja auch, dieses Vermögen für Gebrauchstexte, eingesetzt. Sehen Sie in der KI eine Konkurrenz, wenn es ums literarische Übersetzen geht?
Also ich bin sehr gelassen, denn ich beobachte sie tatsächlich seit einigen Jahren. Ich war ja auch 4 Jahre lang Vorsitzende unseres Berufsverbandes und da fing ich an, also wirklich aus rein praktischen Gründen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und was mir dabei auffällt, ist, dass also die PR-Abteilungen der Softwareentwickler leisten ganze Arbeit. Das heißt, diese Suggestion, ja, dass die Software übersetzen könne und dass sie uns bald ablöst, das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Es hat sich durchgesetzt. Also das höre ich in vielen Medien, das höre ich auch von Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten. Aber ich teste sie immer noch regelmäßig, auch aus Lust an der Freude, weil es einfach auch sehr bezaubernd sein kann, was sie da produziert. Aber ich muss wirklich ein Missverständnis korrigieren. Sie übersetzt ja nicht. Sie komponiert nicht, sie schreibt nicht, sie malt nicht, sie zeichnet nicht, sie rechnet. Das heißt, was immer wir bekommen, ist ja nicht das Ergebnis eines schöpferischen Prozesses, sondern es ist einfach eine Kombination aus dem, was man hier eingefüttert hat. Und ich glaube, wir müssen wirklich bei der Sprache anfangen und sagen, nein, sie übersetzt nicht. Ja, sie tut so, als ob, gewissermaßen.
Patricia Klobusitschke ist eine Wortschöpferin. Sie übersetzt Literatur aus dem Französischen und dem Englischen. Ich danke Ihnen sehr für den Einblick in Ihre Werkstatt und wünsche einen guten Abend.
Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch, Frau Brinkmann. Ihnen auch einen schönen Abend.
Danke. Und wer am Donnerstag Fazit einschaltet, kann hören, wie ein Raumausstatter seine Arbeit beschreibt und was ihm an seinem Beruf so gefällt. Ja, und jetzt ist erstmal Arno Orzesek dran, der die Presse vom 27. Juli schon gelesen hat.
Mögen Sie Maxim Billers kraftmeiernde Polemiken? Okay, dann geht es heute richtig gut für Sie los. Das allmähliche Verschwinden der guten alten Vernunft passiert vor allem dort, wo normalerweise die klügsten und weitsichtigsten Leute jeder Epoche sitzen. In der Kunst, in der Literatur, an den Universitäten und in der großartigen Quasselbude namens Feuilleton, konstatiert Biller in der Wochenzeitung Die Zeit und wird dann konkret. Juan Grupa Folklore-Kitsch statt Picassos daueravantgardistischer Wham-Bam-Malerei? Hysterischer Milo-Rau-Aktionismus statt hellsichtiger Tennessee-Williams-Dramen? Judith Butler statt Gershom Scholem? Oder auch diese lächerliche Voodoo-Zeremonie bei der Neueröffnung des Berliner Hauses der Kulturen der Welt? Alles natürlich überhaupt kein Problem für die halbgebildeten Kulturrevolutionäre und talentlosen Identitätsprediger von heute. Im Namen neuester postkolonialer, feministischer, ökologischer Dogmen, getrieben vom Sozialneid einer wohlgenährten iPhone-Generation, verwirrt durch generationsimmanentes Internet-ADHS, wird von ihnen die komplette universalistische Vergangenheit unter Verdacht gestellt. Beklagt der Zeitautor Biller, der das Ende der Aufklärung gekommen sieht, während postlinke Spießer auf dem Vormarsch seien, namentlich in der Hauptstadt der Bürger- und Menschenverachtung, gemeint ist Berlin. Biller macht also mal wieder keine Gefangenen, gesteht aber am Ende, dass ein Wutausbruch der Selbsttherapie dient. Das musste mal raus. Es waren auch die von Biller angegifteten Kulturkreise, die im letzten Jahr den Ballermann-Hit Laila skandalisiert haben. Sie erinnern sich, meine Puffmutter heißt Laila, sie ist jünger, schöner, geiler. Martina Kicks erklärt nun in der Zeit, wie aus Laila ein Protestsong wurde. Durch den Erfolg von Laila wurde die Schmuddelecke Partyschlager plötzlich in den Mainstream gedrückt und mit einer neuen Gegenwart konfrontiert, die Cancel Culture und MeToo-Debatten führt. Weil sich der Ballermann dazu verhalten musste, wurde aus Laila ein Protestsong, der Ballermann zu einer Protestbewegung gegen eine allzu textanalytische Wokeness. Laila diente als Freiheitschiffre derer, die nicht nur feiern, wie sie wollen, sondern die auch sonst nicht gern auf etwas verzichten. Martina Kicks in der Zeit. Ergänzend dazu die Kritik der Süddeutschen Zeitung an dem Buch Cancel Culture – Ende der Aufklärung des Philosophen Julian Niederrümelin. Zunächst formuliert Johann Schlömann generelle Skepsis. Cancel Culture ist ein gewaltsamer Begriff. Wer zum Beispiel aufgeregte Boykottforderungen im Internet wegen eines Rassismusverdachts sofort der Cancel Culture zurechnet, der cancelt seinerseits die Diskussion über das moralische Anliegen, das der Aufregung innewohnt. Schlümmern bemängelt, dass Niederrümelin die Cancel Culture historisch so weit entgrenzt, dass auch Christenverfolgung, Mars Kulturrevolution und die Ermordung von Walter Lübcke durch einen Neonazi dazugehören. Und dass der ehemalige Kulturstaatsminister ausgerechnet Vorträge von Thilo Sarrazin als Beispiel für Wissenschaftsfreiheit anführt, überzeugt Schlömann ebenfalls nicht. Sein Vorschlag? Vielleicht wäre dem aufklärerischen Anliegen Niederrümelins noch mehr gedient, wenn man das Wort canceln nur für das Streichen von Flugverbindungen verwendete. Liebe Freunde klassischer Hochkultur, aber natürlich sind die Feuilletons rappelvoll von Rezensionen der Parsifal-Inszenierung bei den Richard-Wagner-Festspielen. Mehr interessieren uns aber heute die aktuellen zeitgeistigen Verwerfungen, um die es auch in dem Artikel »Ich hatt dich gerne, Postmoderne« in der Wochenzeitung Der Freitag geht. Wir marschieren schnurstracks in eine neue Ära der Schwarz-Weiß-Debatten, warnt Felten Schäfer und erzählt süffisant. Jüngst wurde ich fast als rechtsoffen erkannt. Auf Social Media hatte ich gegen die öffentlich-rechtlichen Medien gestänkert. Mein Gegenüber nahm mir diese Staatsmedien-Scheißerzählung übel. Die sei anschlussfähig für Rechtsradikale. Sofort rechtfertigte ich mich. Himmel hilf, sagen wir, wenn jetzt schon Kritik an den Öffis als rechtsoffen gebrandmarkt wird. Und ermuntern Sie mit einer Überschrift der Tageszeitung, Ihre Meinung ohne Angst vor Zustimmung von falscher Seite kundzutun. Wehret der Einschüchterung.
Soweit Arno Otzesek nach der Lektüre der Feuilletons vom Donnerstag. Für Fazit verabschiedet sich Sigurd Brinkmann.